Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Vorwärts nach weit. Der Hannover 96 Podcast. Und hier sind eure Gastgeber: André, Chris, Dennis und Tobi.
Lieber HörerInnen, herzlich willkommen zu Quick and Dirty, dem schnellsten Podcast der Welt nach einem Fußballspiel hier bei meinsportpodcast.de. Wir wollen sprechen über das 96-Auswärtsspiel in Nürnberg. Eins vorweg, 0:0 war das Endergebnis, aber es gibt viele Dinge, über die wir sprechen müssen. Fangen wir an mit der Begrüßung. Dennis und Chris sind hier, André hatte leider keine Zeit. Also Dennis, schön, dass du wieder da bist. Du warst jetzt hier schon ein paar Mal.
Ja, ich konnte ein paar Mal nicht dabei sein. Ich freue mich auch sehr, wieder mal mit euch aufnehmen zu dürfen. Das ist das Beste an dem heutigen Abend.
Ach, findest du?
Ja.
Okay, Chris, auch dir einen wunderschönen guten Abend. Liebe Grüße in deinen Urlaub hinein, Chris. Du darfst ruhig was sagen, also so ist das nicht.
Ich hab tatsächlich Internetaussetzer, aber ich bin ja auch im Osten. Also ist klar, muss ja so sein. Ja, herzliche Grüße aus dem wunderschönen Zingst an der Ostsee.
Ja, schön, dass du da bist, Chris. Toller Einsatz für 96, für den Podcast. Immer und überall erreichbar. Das ist niemals allein. Ja, in Perfektion. Wunderbar. Schauen wir einmal auf die Startaufstellung unseres Teams. 96-Trainer Jens Zimmermann hat nur eine einzige Änderung vorgenommen. Also wir hatten im Tor, wobei im Tor, war das Ron-Robert Zieler? Habt ihr die Haare gesehen? Männer, darüber müssen wir sprechen, ey.
Alter. Strahlende Erscheinung, würde ich sagen. Strahlende Erscheinung.
Das sah echt scheiße aus, oder?
Ja, der musste was machen nach seinem Klopser im letzten Spiel. Ist das ja immer so, dass Frauen irgendwas dann verändern. Vielleicht kam der Tipp von seiner Frau.
Ah, okay. Ja. Also ich fand es
irritierend. Ich glaube ja eher, der ist zum Friseur von Marcelinho gegangen. Der ist doch zum Friseur von Marcelinho gegangen in der Hoffnung, dass wir ihn nicht erkennen. Aber man hat ihn doch erkannt.
Ja, vielleicht auch an der Rückennummer und am Namen auf dem Trikot. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber also ich fand's hochgradig irritierend. Aber wie auch immer, Ron-Robert Zieler im Tor. In der Viererkette rechts Yannick Dehm. Dann hatten wir Marcel Franke. Wir hatten Julian Börner. Wir hatten links Niklas Hult. Wir hatten auf der 6 heute den Debütanten. Zum ersten Mal im Profitrikot von 96, nämlich den Tom Trübbel nach überstandener Corona-Infektion. Wir hatten Fabian Ernst und Sebastian Kerk im offensiven Mittelfeld. Wir hatten links Linden Meiner, rechts Basti Meier. Basti Meier, sage ich schon. Das ist aber so irgendwie vor 5 Jahren Aufstieg, ne? Maxi Bayer. Maxi Bayer heißt er. Und wir hatten vorne drin im Sturm den Lukas Hinterseher. Dennis, ich fand so die erste halbe Stunde, da waren wir überlegen. Wir haben die Zweikämpfe gut geführt, gut nach vorne gespielt. Das Einzige, was fehlte, war irgendwie das Tor, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Ich habe tatsächlich die erste halbe Stunde von uns so echt so ein bisschen als Powerplay empfunden. Also ja. war schon wirklich stark. Wir waren fast immer bis auf Zieler mit allen Mann auf der Seite der Nürnberger und haben die echt zugeschnürt. Und ja, wir haben halt leider mal wieder nichts aus unseren Chancen gemacht, beziehungsweise die Nürnberger haben auch einfach echt tief gestanden, gut gestanden auch. Die haben nicht umsonst, ich glaube jetzt das 19. Spiel in Folge nicht verloren oder so, also saisonübergreifend. Sieht man auch ein bisschen. Ja.
Ja, Chris, wie hast du es empfunden? Also ich fand, wir waren drückend überlegen, aber uns fiel halt irgendwie so rund um den 60er recht wenig ein. So, jetzt ist Chris weg. Das muss ich mir aufschreiben, damit es nicht weggeht. Okay, dann mache ich mit dir weiter, Dennis. Ja, so, ja, du hast gesagt, Nürnberg stand tief. Mhm. Sie haben versucht, uns gut zu verteidigen, aber für die nach vorne ging ja relativ wenig.
Ja, da ging eigentlich gar nichts. Also wir haben auch wirklich bärenstark gestanden, sehr diszipliniert auch gegen den Ball gespielt wieder, schon in der Offensive super gegengegangen. Mir hat Tribul super gefallen heute.
Ja.
Spricht man ihn so aus? Ich bin mir jetzt nicht sicher.
Ja, ich bin auch nicht sicher.
Egal. Also unser Sechser hat das, finde ich, sehr, sehr gut gemacht. Der hatte ja auch unter der Woche schon ein bisschen eine härtere Trainingseinheit, genau. Ja, genau. Hat da sogar ein Tor
geschossen. Da war da auch der, Zimmermann hat gesagt, genau, er war der Unterschiedsspieler.
Ja. Ja, finde ich, hat man heute auch gesehen. Also,
Hendrik Weidand hat da auch gespielt.
Ja.
70 Minuten.
Ja. Hm. Der hat kein Tor gemacht, ne?
Ja. Nein.
Ich bin wieder da.
Ja, aber
da,
der ist ja auch kein... Hey!
Tut mir leid, dass ich so dazwischen... Aber ich habe die Frage noch mitbekommen.
Ja, bitte.
Ja, die ersten 10, 15 Minuten fand ich Hannover 96 sehr, sehr konzentriert. Nürnberg war im Passspiel mega ungenau. Die haben es oftmals nicht mal geschafft, den ersten Pass aus der eigenen Verteidigung an den Mann zu bringen. Da waren wir sehr aufmerksam, haben viele Versuche des Spielaufbaus sofort abgefangen. Leider muss man aber auch sagen, also mir ist sehr negativ aufgefallen in den ersten 15 Minuten. Linden Meiner, der zweimal klar am Ball vorbeisenzt, einmal aus 8 Metern und dann nochmal aus 19. Wie gesagt, aber bin ja geduldig, ich bin nicht kritisch, ich werde geduldig darauf warten, dass der Spieler sich so entwickelt, wie es Teile von euch hier angekündigt haben.
Ja, du bist sehr kritisch.
Penner, du aller
Penner. Ja, ja, du bist auch nicht zum ersten Mal kritisch. Beim letzten Mal hatten wir auch schon so meiner Streit.
Ja, ich erinnere mich, das war vielleicht auch eine kleine Anspielung darauf. Aber nein, ihr habt absolut recht. Ihr habt absolut recht. Also Nürnberg hat in den ersten 15, 20 Minuten eigentlich nichts auf die Kette bekommen. Das einzige Mal, wo hier Donovan alleine aufs Tor gelaufen ist, war ja der Abschluss eher kläglich. Aber es hat nicht gepunktet. Also wir haben nichts zustande gebracht, final. Nichts auf der Habenkarte.
Das stimmt. Und ich möchte mal ganz kurz eine Ballverlagerung machen auf die rechte Seite. Was hat denn deine zauberhafte rechte Seite heute eigentlich so gemacht im Spiel? Überlegst du noch, welche fünf guten Ballstaffetten von der rechten Seite ausgingen?
Ja, meinst du Chris, jetzt mich?
Ja, Chris, wen sonst?
Ja, Chris. Ja, also, du hast gerade meine linke Seite gedisst. Entschuldige bitte mal, dann sag doch mal, was die rechte Seite gemacht hat. In meines Erachtens ging... Ging gar
nichts. Die rechte Seite kann ja auch gar nichts bringen, weil ja Seymour ja nicht gespielt hat.
So nämlich. Und warum spielt denn der eigentlich nicht?
Das ja, weil er in dem besser ist.
Weil irgendwer auf den Gröbner gehört hat.
Ja, weil Yannick dem besser ist.
In der Verteidigung gebe ich dir recht, Tobi. Aber nee, nach
vorne.
Ja, findest du?
Ich finde schon. Also ich finde Yannick dem extrem offensiv stark.
Aber hat Moroja nicht schon ein paar Assists auch?
Ja gut, also nicht in dieser Saison, das müssen wir ganz klar sagen, aber nee, da haben wir ja kaum Tore geschossen. Also das würde mich irritieren, wenn das Seymour Moroja auch einen Assist hätte. Also Yannick Dehm flankt
im Herzen.
Viel. Ja, er flankt ganz viel und heute vielleicht auch gar nicht so gut. Ne? Also die Flanken kamen nicht so gut an, auch Kerks Ecken waren eher so Dominik Kaiser Ecken. Der kam ja auch noch mal zu einer Ecke, die war jetzt auch nicht viel besser. Also von daher, also nee, aber halten wir fest, die ersten 30 Minuten 96 voll in Spielkontrolle. Wir hatten ja auch eine gute Torchance, oder wir hatten mehrere gute Torchancen. Sebastian Kerk mit einem Kopfball, nicht seine Kernkompetenz, würde ich mal ganz ehrlich sagen. Was mir aber doch ein bisschen Sorgen macht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und bevor wir über das Spiel weiter sprechen, möchte ich mit euch über Lukas Hinterseher sprechen. Also ich will jetzt nicht wieder auf Marvin Ducksch und Werder Bremen und Tore hinaus, aber irgendwie Lukas Hinterseher, ja, der ist ja nicht mal nah dran am Tor. Also ich weiß nicht, war das wirklich echt so ein guter Tausch, Dennis? Hilf mir.
Ja, ist natürlich jetzt schwer zu sagen, ne? Also ich meine, Stürmer, der noch kein Tor geschossen hat, sieht immer schlecht aus und hat auch wenig Argumente auf seiner Seite. Ich möchte auch sagen, heute war nicht so sein Spiel. Also die Nürnberger Verteidigung hat ihn wirklich eigentlich in der Regel immer gedoppelt und kalt gestellt, ja. Und dafür, wofür er ja eigentlich da ist, dass er Bälle festmacht und weiterleitet, das hat heute halt auch nicht so gut geklappt. Aber ansonsten, ich meine, ja, Duxch im Spiel hätte vielleicht dreimal aufs Tor geschossen und fünfmal daneben. Ich finde es schwierig, das jetzt noch zu vergleichen. Wir arbeiten jetzt mit Lukas Hinterseher und es ist mir letztlich auch völlig Wumpe, wer die Tore schießt, ne? Also das kann gerne auch weiterhin das offensive Mittelfeld machen.
Ja, und wenn welche schießen, ne?
Ja, ja.
Ja, also aber, heute war es ja nicht ganz so erfolgreich. Also Chris, nee. Entschuldigung, Dennis, ja, du warst noch nicht fertig.
Ich würde es aber nicht an, ich würde es nicht an, an Lukas Hinterseher jetzt heute festmachen, tatsächlich.
Nein, das wäre auch unfair, aber es ist mir halt so aufgefallen. Also ich meine, er sieht auch irgendwie unglücklich aus. Also er ist schon im Spielaufbau immer irgendwie eingebunden, aber er hat auch kaum echte Chancen. Also entweder bringen wir ihn nicht richtig in Szene. Ich weiß es gar nicht so genau. Chris, wie erlebst du denn Lukas Hinterseher?
Das Problem ist ja, dass momentan wirkt er im Sturm genauso verloren, wie Henne Weidand es teilweise gewirkt hat. Das Problem, was wir heute hatten, ist das System, was ja unser Trainer zu spielen gedenkt, mit sehr viel Bewegung hinter dieser Spitze. Das hat heute überhaupt nicht funktioniert. Und wo wir noch einen Marvin Duxch hatten, ist halt aufgefallen, dass dieser Spieler imstande ist, sich dann auch aus dieser Spitze zurückzuziehen, rauszuziehen, auszuweichen, selber auf die Außen auszuweichen, flache Bälle in die zweite Reihe abzulegen, wo dann vielleicht mal aus der zweiten Reihe ein Torabschluss kommt. Das macht Hinterseher gar nicht. Und wenn dann so ein Spiel verläuft, wie es heute verläuft, dann kann halt so ein Spielertyp dann sehr, sehr dumm aussehen. Wir haben aber auch schon gesehen, wie das funktionieren kann, wenn hinter der Spitze viel Bewegung ist. Deswegen würde ich da nicht zu früh jetzt schon quasi über Hinterseher urteilen wollen.
Ja, verständlich. Okay, also halten wir fest, die ersten 30 Minuten war jetzt 90 überlegen, aber ohne jetzt so eine richtige zwingende Torchance. Dann wurde Nürnberg aber stärker. Muss man ganz ehrlich sagen. Die haben dann plötzlich gemerkt, dass die auch Fußball spielen können und haben dann gesehen, 96 möchte kein Tor schießen und haben es dann selbst versucht. Dennis, ich hatte echt das Gefühl, so in den letzten 3-4 Minuten der ersten Halbzeit, dass Nürnberg so richtig dran war und dass es nur eine Frage der Zeit war, wann Nürnberg auch das 1-0 schießt.
Ja, würde ich dir absolut zustimmen. Das Gefühl hatte ich auch. Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, wir haben, wie gesagt, diese 30 Minuten Powerplay abgespielt und haben gehofft, dass wir ein Tor machen. Und dann war so ein bisschen die Batterie auch gerade mal alle. Und Nürnberg hat echt Kontrolle übernommen und die Fans sind dann natürlich auch nochmal gekommen. Im Übrigen Grüße nach Nürnberg. Da waren heute fast... Es waren keine 25.000 im Stadion, aber immerhin, ich weiß nicht, 24.000 oder sowas. Nicht schlecht. Da träumen wir in Hannover ja nur von.
Ja, mehr als bei uns, ja.
Ja, auf jeden Fall. Also Nürnberg ist auf jeden Fall. Ja, Nürnberg ist auf jeden Fall deutlich stärker geworden und die haben sich dann auch die Chancen erspielt. Also es hätte uns nicht wundern dürfen, wenn es dann doch irgendwann mal knallt bei uns im Tor.
Genau, aber das ist nicht passiert bis zum Pausenpfiff. Dann sind wir in die Kabine gegangen und wie es dann in der zweiten Halbzeit weiterging, ob dann Tore gefallen sind, ob die Tore gezählt haben und wie das gerechte Ergebnis oder auch ungerechte Ergebnis letztendlich ausgefallen ist, das erfahren wir gleich, aber da kommen wir gleich zurück nach einer kurzen Pause.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach Wald, Quick and Dirty in Nürnberg, der schnellste Podcast der Welt nach einem Fußballspiel hier bei meinsportpodcast.de. Wir sind also mit einem, ich würde sagen, dann letztendlich doch leistungsgerechten 0:0 in die Kabine gegangen und kamen dann aus der Kabine wieder raus. Wir hatten einen Wechsel im Spiel, der Maxi Bayer blieb in der Kabine, Sebastian Stolze kam dafür auf den rechten Flügel und ich möchte eigentlich sagen, Chris, dass Nürnberg genauso weitergemacht hat, wie sie in den letzten 15 Minuten der ersten Halbzeit aufgehört hatten. Also Nürnberg hatte gleich das Heft des Handels in der Hand. Würdest du das auch so sehen oder bist du da anderer Meinung?
Nein, absolut, absolut. Also es hat ja unmittelbar vor der Pause schon gebrannt. Es war ja eine durchaus knappe Entscheidung, ob man da Elfmeter gibt in der 42. oder nicht. Peter Neururer sah den Ball, also ich muss zu meiner Schande gestehen, ich war heute gezwungen, DSF zu gucken und war mal wieder beglückt mit der Fachexpertise des Peter Neururer. Aber ich habe auch gehört, auf Sky war es auch nicht besser deswegen. Also Elfmeter
doch, kurz vor Tusche macht immer gute Analysen, immer.
Ja, das mag sein. Ich hab getwittert wieder, also egal. Und letztendlich kurz vor der Halbzeit auch noch ein Schuss an Pfosten und da war natürlich richtig Dampf in Nürnberg und die haben diesen Dampf tatsächlich geschafft zu übertragen. Also wir hatten in den ersten 2 Minuten gab es 2 Minichancen direkt nach wieder Anpfiff und du hast gemerkt, im Stadion ist Feuer. Die Zuschauer haben heute sehr, sehr viel dazu beigetragen, dass Nürnberg so Tempo aufgenommen hat in seinem Spiel und es zeichnete sich weiter ab, dass Hannover quasi nur noch eine Frage der Zeit ist, bis Hannover 96 in den Rückstand geraten könnte.
Ja, interessant, was Chris sagt, Dennis. Ich fand so in den ersten 30 Minuten hat das Publikum auch extrem gepfiffen. Die waren sehr, sehr kritisch. Also schießen wir da das 1:0, dann ist das Ding völlig gelaufen, weil die wirklich, die waren sehr kritisch. Aber genau, was Chris sagt. Nürnberg hat dann angefangen, dagegen zu halten. Hat dann auch gezeigt, dass sie das Spiel annehmen wollen, dass sie uns nicht den Rasen überlassen. Und so war dann auch das Gefühl in den ersten Minuten der zweiten Halbzeit, zumindest bei mir, und Chris hat es bestätigt, dass es nur irgendwie eine Frage der Zeit ist, bis Nürnberg da auch Kapital draus schlägt. Was haben wir denn da falsch gemacht bitte in der Zeit?
Ja, schwer zu sagen. Also wir haben die Nürnberger machen lassen. Das war vor allen Dingen so ein bisschen das Problem. Also Geis und auch Tempelmann von den Nürnbergern, die haben echt gute Partie abgeliefert. Vor allen Dingen dann in der zweiten Halbzeit haben das Spiel an sich gerissen. Und wir haben uns irgendwie den Schneid abkaufen lassen. Wir sind nicht mehr so richtig in die Zweikämpfe gekommen. Obwohl, ich weiß nicht, also wenn man sich die Spieldaten anguckt, insgesamt Wir hatten mehr Ballbesitz, unsere Zweikampfquote ist besser als die von Nürnberg. Das sieht eigentlich alles ganz gut aus, aber auch Passquote.
Aber Dennis, ich glaube, einer der Gründe, weswegen sich auch tatsächlich diese Stimmung, von der Tobi gerade gesprochen hat, warum sich die Zuschauer auf einmal auf die Seite der Nürnberger geschlagen hat, das hat heute, glaube ich, auch ein bisschen mit den Schiedsrichterentscheidungen zu tun.
Oh ja,
ich glaube, die Nürnberger Fans haben sich heute sehr häufig vom Schiedsrichter benachteiligt gesehen. Es gab einige enge Entscheidungen, die man unterschiedlich auslegen kann. Zu den wichtigsten kommen wir ja auch nachher noch. Aber auch halt in der ersten Halbzeit. Ich hatte so das Gefühl, so mit diesem Elfmeterpfiff, der nicht kam, dass es da umschlug und dass du da gemerkt hast, das Publikum stellt sich hinter die Mannschaft, die fühlen sich benachteiligt und peitschen die Leute jetzt umso mehr nach vorne.
Da hast du recht, das stimmt. Gab es tatsächlich einige Szenen und auch wir haben weitergespielt teilweise, obwohl ein Nürnberger Spieler am Boden gelegen hat und so. Das hat alles dazu beigetragen, dass diese Stimmung auch so ein bisschen mehr Hexenkessel wurde. Tatsächlich.
Ja, das war vor allem auch in der ersten Halbzeit so, ne? Wo dann der Nürnberger Offensivspieler da bei uns im eigenen Strafraum oder bei unserem Strafraum lag und wir einfach weitergespielt haben. Ja, ich glaube, da habt ihr recht. Das hat dazu beigetragen, dass das Publikum dann zurückgekommen ist. Und auch wenn die Spieldaten, wie du gerade schon gesagt hast, Dennis, irgendwie für uns gesprochen haben, war das in der zweiten Halbzeit so ein Gefühl, ich bleibe dabei, ich wiederhole zum dritten Mal, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis der Club dann auch irgendwie aus der, ja, vermeintlichen Überlegenheit dann auch Kapital schlagen kann. Und dann war es so, wie es fast schon kommen musste. Und der Ball zappelte im Netz von Hannover 96. Also für mich war klar, wer da das Tor schießt zum 1-0, der bleibt dann auch wahrscheinlich in Front und der wird dann auch der Sieger sein. Und so kam es dann so, dass Nürnberg derjenige war, der das 1-0 erzielt hat. Das Tor wurde nicht anerkannt. Das Tor von Kraus wurde nicht anerkannt, weil es beim Pass raus auf die linke Seite eine Abseitsstellung gegeben hat.
Ja, und da mal ganz ehrlich, ne? Alter, ja. Als Nürnberg-Fan, ich hätte alles auch in Schutt und Asche gelegt.
Also das war eine Millimeterentscheidung. Jetzt kann man natürlich sagen, der VAR macht Fußball gerechter. Aber bei der Situation, also ich weiß gar nicht, wie viel von der Fußspitze des Nürnbergers da noch vor der Fußspitze des 96ers gewesen ist. Ey, aber das musst du doch laufen lassen, oder?
Ich habe das nicht gesehen und ich freue mich natürlich, dass das Treffer nicht zählt. Ne? Ja, aber meine Güte.
Also für mich mit bloßem Auge nicht zu erkennen. Dennis, du sagst auch, eher nicht. Chris, was hast du?
Ich sag, da darf man niemals das Tor wegpfeifen. Ja. Nur weil der Nürnberger sich morgens nicht die Fußnägel geschnitten hat, gibt es da eine 2-3 Zentimeter Entscheidung, wo ich dann auch sage, früher haben wir uns mal darüber unterhalten, wo ist der Körperschwerpunkt, und da wurde dann auf Abseits entschieden oder nicht. So finde ich das, also so kleinkariert möchte ich Fußball da nicht haben und ich verstehe durchaus, dass die Nürnberger sich da betrogen fühlen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte nicht das Gefühl, dass die Hannoveraner diesen Treffer anzweifeln und ich finde, und das sage ich jetzt auch, wenn ich dafür vielleicht Ärger kriege, das Tor war auch durchaus zu einem Zeitpunkt, wo Nürnberg es mehr als verdient gehabt hat.
Ja, absolut. Nein, ich meine, Tempelmann führt den Ball da im Mittelfeld, spielt links raus zu Dovedan und dann Dovedan war wirklich, also es waren nicht mal Zentimeter, Chris. Also für mich waren es irgendwie nur Millimeter. Ja, und ganz ehrlich.
Aber Tobi, jetzt kommen wir, glaube ich, zu was Wichtigem. Glaubst du, dass alles, was jetzt im unmittelbaren Zeitraum dieser Überprüfung passiert ist, maßgeblich zum weiteren Spielverlauf beigetragen hat? Ich meine, den schnellen Doppelwechsel von Zimmermann?
Ich habe den gar nicht verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir kriegen das vermeintliche Gegentor, wir wechseln aus Tom Trübel, dafür kommt Geil und Dua. Wir wechseln aus Sebastian Kerk, dafür kommt Dominik Kaiser. Also ich weiß gar nicht, hat er den Wechsel gemacht, als noch überprüft wurde, oder den Wechsel gemacht, als das
Tor... Ich meinte, Tor er hätte den schon vorbereitet schon vorher, gehabt.
Ne? Aber nur einen. Du hast du hattest gesehen, dass Kaiser...
Genau, Kaiser...
Letztendlich habe ich auch überhaupt nicht verstanden, warum dann Ondua noch mit reingeworfen wurde. Ich hoffe, dass es bei Tribol tatsächlich so ein bisschen Luftprobleme vielleicht noch gab.
Ja klar,
für mich war er heute mit einer... war er heute mit einer der besten Männer auf dem Platz.
Ich habe mich gewundert, wie er nach Corona schon wieder so fit sein kann. Also von daher, das kann ich sogar verstehen. Ne? Der war gerade Corona infiziert, dass er dann raus muss. Ja, ist okay.
Aber wenn unser System heute ausgelegt werden sollte, über die Flügel zu kommen, habe ich auch nicht ganz verstanden, dass auf unserer Bank, ich glaube, 3 oder 4 zentrale Spieler gesessen haben und Perspektiven, die man auf dem Flügel durchaus auch hätte auf die Bank setzen können. Nein, ich meine nicht 2 Goals, dass die nicht mitgekommen sind.
Wen dann? Also wenn du nicht Tomasi machst, wen denn dann bitte?
Ich vergesse immer, du bist doch Fanboy von, wie heißt er, Onali, Anal?
Inali.
Inali.
ich bin erstmal Fanboy von Martin Hansen. Ja fast. Aber da kommen wir auch noch zu. Der wäre ja fast eingewechselt geworden, da kommen wir auch noch zu. Ja gut, halten wir fest, also das Tor wurde zurückgepfiffen. Wir sind hier alle drei unisono der Meinung, das war nicht gerechtfertigt, weil wirklich das war wirklich so minimal mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen. Da hätte Nürnberg auch, vor allem auch wegen des Spielverlaufs, hätte Nürnberg das Tor von Kraus durchaus verdient gehabt. Wir haben schon gesagt, Kaiser kommt für Trübel und Dua kommt für Sebastian Kerk. Und dann geht's weiter. Oh, und dann erleben wir eine schöne Situation. Der Ball kommt hoch in den Strafraum an den langen Pfosten und Dovedan rennt da unseren Keeper einfach mal völlig um, oder? Dennis, völlig zu Recht gelbe Karte, oder?
Also auf jeden Fall war es ein Foul. Ich glaube, das ist unstrittig. Und Zieler guckt natürlich nach dem Ball, das ist klar. Dovedan ist so ein bisschen unglückliche Situation, ob man ihm ja, Geld geben muss. An die Brust, nicht ins Gesicht. Aber,
ja, also, aber der geht mit dem Arm voraus, auf Kopfhöhe in den Zweikampf rein. Und
wer?
Rennt da nicht mit wenig Tempo rein. Das hat richtig geknallt. Und so. Ich habe in der ersten Sekunde sogar überlegt, ob das sogar eine Tätigkeit sein könnte.
Nein, eine Tätigkeit, glaube ich. Also nein. Gelb war dann schon okay. War okay. Also weil er hätte der Zieler auch tatsächlich fast ausgenockt. Und Tobi hat seine große Chance schon kommen sehen, weil dann Martin Hansen sich warm machen durfte.
Ja, Martin Hansen hat sich warm gemacht und ich dachte, na, vielleicht Ron mit seinen blondierten Haaren ist nicht mehr ganz so hart, wie er vielleicht sein müsste. Also hatte ich ja schon so eine kleine Hoffnung, dass Martin Hansen reinkommt, kam mir aber nicht. Und 8 Minuten später, meine Damen und Herren, 8 Minuten später ist Dovedan wieder im Zentrum des Geschehens. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Dominik Kaiser von der Dehn zu faulen, erstmal okay. Dominik Kaiser schlägt den Ball irgendwie weg, dann liegt der auf dem Boden. Ich weiß jetzt gar nicht so genau, warum. Er trifft ihn nicht einmal. Ja,
also doch. Der tritt ihm, aber du siehst, das Problem ist.
Tritt ihn, finde ich jetzt hart.
Also. Nee, lass mich. Also erstmal nochmal zu Zieler. Du siehst aber in dem Zweikampf, dass blonde Haare keinen Olli Kahn machen. Weil in einem Zweikampf mit Olli Kahn hätte Dovedan das nicht überlebt. Eine Schneise der Vernichtung hätte er zurückgelassen mit brennendem Rasen. Aber der Dovedan tritt dem Kaiser aus Versehen, wie ich meine, und mit dem auf den anderen Knöchel. Nicht der Fuß, der den Ball wegschlägt, ist das Problem, sondern dieser Schritt, den Dovedan macht, dabei tritt er ihm auf den anderen Knöchel des angewinkelten Beins. Ich glaube nicht, dass das Absicht ist und ich finde, es ist eine
sehr, sehr harte
Entscheidung gewesen, dass man da gelb gibt, wenn der Spieler ein paar Minuten vorher gelb gekriegt hat. Da kann man noch mal sagen, Junge, pass auf, noch so ein Ding, Augenring und aber da dann, und vor allen Dingen ist es ja eine spielentscheidende Sequenz, weil es ist ja durchaus klar, dass der Drang und den Druck, den Nürnberg hatte die ganze Zeit, dass der abschwellen dürfte.
Eigentlich war es ein Vorteil für Nürnberg in dem Moment, weil die dann nochmal, weil die fühlten sich ungerecht behandelt, zu Recht. Und
waren richtig heiß. Ja.
Und die waren heiß wie Frittenfett danach, aber es war keine gelb-rote Karte. Also da muss ich auch ganz klar sagen.
Also auch wenn Chris sagt, er trifft ihn da irgendwo am Knöchel. Also
aber Chris sagt ja auch, war auch keine gelbe Karte. Also
eben, also ich sehe es in der Zeitlupe jetzt nicht ganz so eng. Also für mich fast schon eine Fehlentscheidung. Also da Dovedan mit Gelb-Rot vom Platz zu stellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da können wir auch über Julian Börner reden. Über Julian Börner und seine gelbe Karte in der ersten Halbzeit. Also Börner tritt von hinten komplett in die Wade des Gegenspielers. Auch da muss ich ganz ehrlich sagen, sind wir mit Gelb für Börner ganz gut bedient gewesen. Also von da kann ich Nürnberger Spieler und Nürnberger Fans verstehen, wenn die jetzt nicht so ganz so glücklich gewesen sind mit den Entscheidungen des Schiedsrichtergespanns. Das war dann doch eher auf unserer Seite. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich sehr gefreut über diese gelb-rote Karte, auch wenn ich sie unberechtigt empfunden habe. Und war der Meinung, jetzt kommen wir. Und jetzt machen wir hier richtig vielleicht noch 1-0, 2-0. Ja, das haben wir nicht gemacht.
André,
denn es Ja, Chris, gerne.
Ich wollte nur sagen, André würde jetzt wieder über Signale sprechen. Welches Signal sendet ein Trainer mit seinen Wechseln? Und tatsächlich, ich glaube, 3 oder 4 Minuten später, nachdem wir in Überzahl auf einmal auf dem Platz stehen, wechselt der Trainer unsere 10 aus, die auch nicht sehr begeistert aussah übrigens, und bringt dafür einen Mann im mittleren Alter Peters, der ja, also eigentlich für Sicherheit im defensiven Mittelfeld sorgen soll. Und damit geben wir quasi oder damit senden wir ein eindeutiges Signal, und zwar, dass wir absolut auf Ergebnis halten gehen. Habe ich nicht ganz verstanden in dem Moment.
Ja, aber damit negierst du ja quasi völlig, dass wir auch Florent Muslia für Linden Meiner gebracht haben, nur 4 Minuten später. Also, unser Trainer war da klar auf Sieg, oder Dennis?
Naja, vor allen Dingen muss man mal festhalten, dass zwischen der gelb-roten Karte und der Einwechslung von Mike Franz so knapp 4 Minuten waren, in denen Nürnberg einfach mal abgegangen ist wie Rakete. Und ich glaube, auch Zimmermann gesehen hat, wir müssen jetzt irgendwie wieder die Spielkontrolle gewinnen, egal ob wir 11 Mann sind oder 12 oder wie viel auch immer, damit wir nicht doch gegen 10 Mann noch irgendwie das Tor kassieren. Ansonsten würde ich euch recht geben, hätte man in der Situation vielleicht doch eher versuchen können, auch mal offensiv zu wechseln, um noch auf Sieg zu spielen.
Aber Dennis, ich glaube, das liegt alles mit den vorherigen Wechseln zusammen. Ich weiß nicht, ob man in der 46. Minute einen 18-Jährigen auswechseln muss, wo ich mal davon ausgehe, dass der durchaus auch noch ein bisschen Luft für ein paar Minuten länger hat. Mit diesem Doppelwechsel, wenn es denn ein Unfall war, weil man davon ausging, dass man in Rückstand gerät, haben wir sehr früh für den restlichen Spielverlauf unser System eigentlich aufgegeben, das wir hatten mit der einen 6. Und ich glaube tatsächlich, dass das dazu beigetragen hat, dass sich Nürnberg immer mehr festbeißen konnte in dem Spiel. Und ja, gut, das haben sie vorher auch schon, aber es hat halt denen doch sehr in die Karten gespielt. Und zum Schluss wahrscheinlich war es die einzige Lösung, die der Trainer sah, irgendwas noch mitzunehmen, halt dieser Wechsel.
Kannst du recht haben, dass das tatsächlich mit dazu beigetragen hat, ja.
Und der Trainer behält ja auch recht. Ne? Letzten Endes haben wir dann das 0-0, ja, müssen wir sagen, verteidigt. Also wir haben dann nicht mehr groß was zugelassen. Letzten Endes waren wir auch offensiv nicht mehr ganz so stark, wie ich mir das gewünscht hätte nach der gelb-roten Karte. Also man hat jetzt die numerische Unterzahl von Nürnberg nicht unbedingt gemerkt. Dennis, du hast gesagt, die waren dann heiß wie Frittenfett. Chris hat gesagt, okay, dann hat Mike Franz dann eben für Stabilität gesorgt. Florent Muslia hat jetzt nicht mehr so viel zum Spielgeschehen beigetragen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und am Ende war es dann vielleicht auch ein leistungsgerechtes 0-0. Wobei ich festhalten möchte, dass das Abseits-Tor war für mich ein Tor, und wahrscheinlich hätten wir das Ding auch verloren, wenn dann letztendlich Dovendan nicht mit Gelb-Rot vom Platz gestellt worden wäre. Aber das Leben findet nicht im Konjunktiv statt. Hannover 96 holt einen Punkt beim ersten FC Nürnberg. Ich meine, beim letzten Aufeinandertreffen gab es irgendwie 5 Tore für uns. Davon sind wir ganz weit entfernt, aber wir müssen uns ja vielleicht freuen, dass wir nach dem Debakel gegen Sandhausen, ich nenne es mal Debakel, jetzt uns wieder stabilisiert haben. Wir haben jetzt eine Länderspielpause. Und da können wir uns drüber freuen, denn wir werden in der kommenden Woche werden wir zurückkommen mit einem Livestream auf YouTube. Es hat also keiner irgendeinen Livestream verpasst. Ihr habt ja entschieden, dass wir den Livestream von Quick and Dirty trennen. Das machen wir auch und werden in der kommenden Woche mit einem Livestream zurück sein. Sprechen da vor allem über die nicht beschlossene Rückkehr des koordinierten Supports. Es gab ja am Freitag ein Fan-Treffen. Da wurde beschlossen, dass eben es keinen koordinierten und keinen geregelten Support geben wird. Wir haben eine Jahreshauptversammlung vom Stammverein von Hannover 96 am kommenden Samstag. Und all das wollen wir besprechen in der kommenden Woche in einem YouTube-Livestream. Also halten wir fest, Hannover 96 holt einen Punkt beim ersten FC Nürnberg und bewegt sich in der Tabelle jetzt nicht wirklich weiter nach vorne, aber es wird auch nicht wirklich schlimmer. Am Mittwoch kommen wir zurück mit dem Livestream auf YouTube, auf Facebook und auf Twitch. Dennis und Chris, euch vielen Dank für eure Zeit heute am späten Samstagabend und freuen wir uns darauf, dass wir uns alle wieder sehen und wieder hören. Seid dabei, beteiligt euch am kommenden Mittwoch in unserem Livestream. Also 96 holt einen Punkt beim ersten FC Nürnberg und wir starten in die Pause mit einem Livestream am Mittwoch. Bleibt gesund, passt auf euch auf. 96 Allee, bis dann, ciao.
Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.
Kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge Kampf der Reality-Stars. Morgen 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.